Studiencheck, Fachdidaktik für die Praxis. Ein Podcast der Clearingstelle Evidenzbasierte Pädagogik der QALIS, dem Landesinstitut für Schule in Nordrhein-Westfalen. Wir sind Johanna Gesang, Referentin an der QALIS und
Oliver Geister, Lehrer und pädagogischer Mitarbeiter an der QALIS in NRW. Und wir sprechen heute per Videokonferenz mit Sabine Reuker, die wir ganz herzlich begrüßen. Frau Reuker ist Professorin an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Sie kennt sich nicht nur in der Sportwissenschaft aus, sondern auch in der Schulpraxis. Frau Reuker, wie würden Sie sich unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen?
Ja, das stimmt schon, was Sie gesagt haben. Ich bin also Wissenschaftlerin, habe aber auch immer noch einen guten Blick auf die Sportpraxis, weil ich eben auch mal an Schule war und auch mein Referendariat gemacht habe, einige Jahre auch an der Schule tätig war. Und deswegen würde ich mich dahingehend charakterisieren, dass ich einen sehr starken Theorie-Praxis-Bezug habe.
Bevor Sie Sportprofessorin wurden, waren Sie ja auch selbst Schülerin. Wie haben Sie denn Ihre eigene Schulzeit erlebt und da insbesondere den Sportunterricht?
Also ich habe eine ganz besondere Perspektive auf Schule, weil meine Schulzeit sich durch ganz, ganz viele Wechsel charakterisiert hat. Der Beruf meines Vaters hat es mit sich gebracht, dass ich also alle 2 bis 4 Jahre die Schule gewechselt habe, habe also auch schon als Schülerin viele, viele Schulen von innen gesehen. Und deswegen ist meine Perspektive, glaube ich, eine ganz spezifische und eine, die darauf ausgerichtet war, eigentlich eher so Anschluss auch inhaltlicher und persönlicher Art in Schulen zu finden. Und wenn Sie jetzt so nach dem Sportunterricht fragen, würde ich sagen, der Sportunterricht war für mich immer eine gute Möglichkeit, eben Anschluss zu finden, sowohl inhaltlich, weil ich sehr sportlich sozialisiert bin und auch viele Bezüge außerhalb der Schule zu Sport habe. Deswegen ist es mir da sehr leicht gefallen. Und zum Zweiten, weil der Sportunterricht eben immer eine gute Gelegenheit war, auch Kontakte zu Schüler und Schülerinnen zu bekommen. Ich habe eine sehr positive Sicht auf Sportunterricht, die wahrscheinlich viele, die Sportlehrkräfte werden, haben. Das zeigt sich auch in Studien, dass grundsätzlich unsere Perspektive eher eine positive ist.
War es denn dann auch der Sportunterricht in der Schule, der die Begeisterung bei Ihnen für das Fach Sport ausgelöst hat? Oder waren das vielleicht dann doch auch eher außerschulische Sportangebote, die Sie ja höchstwahrscheinlich auch gemacht haben regelmäßig?
Ja, das ist natürlich jetzt schwer zu unterscheiden, ne? Also ich glaube, bei mir war es so eine Mischung. Aber der erste Zugang ist schon außerschulischer durch das Elternhaus. Und ich habe sehr, sehr viele, gerade auch durch die Wechselsportarten, Bewegungsfelder kennengelernt, war schon immer begeistert. Sport spielte immer schon eine große Rolle. Der Sportunterricht hat das aber auch mit sich gebracht, dass ich da Zugänge hatte auf einer etwas anderen Art und Weise. Von daher würde ich tendenziell denken, die ersten Wege in den Sport ist schon außerschulisch zu sehen, aber auch ich sehe auch Potenziale im Sportunterricht.
Inwiefern hat sich denn der Sportunterricht im Unterschied von damals zu heute geändert? Also zum Beispiel dadurch, dass wir heute einen kompetenzorientierten Sportunterricht haben?
Also ich würde erstmal sagen, große Veränderungen sehe ich inhaltlicher Art und Weise. Es gibt eine Ausweitung. In meiner Zeit waren so klassische Sportarten Thema. Das hat sich ausgeweitet. Wir haben sehr viel stärker Bewegungsfelder, Trends, die auch aufgegriffen werden. In meinen Augen hat sich der Sportunterricht auch dahingehend verändert, dass nicht nur motorische Fähigkeiten und Fertigkeiten vermittelt werden, sondern weitergehende Kompetenzen. Natürlich spielten zum Beispiel soziale Fähigkeiten auch schon immer eine Rolle, aber das hat sich durchaus ausgeweitet.
Ein Schwerpunkt Ihrer Forschung bezieht sich auf den sogenannten diversitätssensiblen Sportunterricht. Was ist das eigentlich?
Also so in so einer ersten, so ganz allgemeinen Annäherung würde ich sagen, das ist ein Unterricht, der letztendlich so gestaltet ist, dass er alle Voraussetzungen, Bedürfnisse, Wünsche von Schüler und Schülerinnen berücksichtigt und ihnen gleichermaßen eine gleichberechtigte und aktive Teilhabe am Sportunterricht ermöglicht. Das ist jetzt so ein ganz allgemeiner erste Annäherung an die Frage. Wir haben uns damit ja sehr ausführlich auseinandergesetzt und letztendlich so zwei Bereiche unterschieden. Einmal hat der diversitätssensible Unterricht so eine didaktisch-methodische Komponente. Da geht es darum, die Unterschiede zu berücksichtigen bei der Gestaltung von Sportunterricht, also letztendlich dafür Sorge zu tragen, dass alle Kinder und Jugendliche unabhängig von ihren Voraussetzungen gleichermaßen Lernziele erreichen zu können und ich den Unterricht eben entsprechend gestalten muss. Das ist so die eine Facette. Und die zweite Facette nennen wir so als reflexive oder auch selbstreflexive Komponente, die auch eine Relevanz hat. Und damit meinen wir, dass wir als Lehrkraft und auch die Schüler und Schülerinnen dahingehend befähigen sollten, Unterricht sensibel wahrzunehmen, zu beobachten, inwieweit im Unterricht vielleicht auch Bloßstellungen, Missachtungsprozesse, Diskriminierungsprozesse stattfinden und uns bewusst sein, dass wir mit unseren Handlungen eben sowas auch ja hervorbringen können und das kritisch zu reflektieren und zu versuchen, das zu vermeiden. Also das sind so zwei Bereiche, die wir uns da anschauen.
Was ist denn sonst im Unterricht zu beachten, um auch allen Schülerinnen und Schülern gerecht zu werden? Sie haben jetzt gerade schon das gesagt, dieses nicht bloßstellen, darauf achten, dass Schülerinnen und Schüler auch gemäß ihrer Voraussetzungen Berücksichtigung finden. Was gibt es darüber hinaus noch?
Also auch da gibt es eigentlich zwei Antworten. Also wenn ich das in diese didaktisch-methodische Komponente mir angucke, dann geht es schon darum zu gucken, mit welchen Maßnahmen kann ich das am ehesten umsetzen und da werden Differenzierungsmaßnahmen oder auch Individualisierungsmaßnahmen diskutiert. Das heißt, dass eben ich versuche, nicht ein Einheitsangebot zu geben, sondern zu schauen, in Abhängigkeit von unterschiedlichen Fähigkeiten, aber auch Interessen eben ein vielfältiges Angebot zu schaffen. Da werden auch Konzepte diskutiert oder offene Konzepte, die so mehr Partizipation der Schülerinnen ermöglichen, die eben zulassen, dass Schüler und Schülerinnen ihre eigenen Wege gehen zur Erreichung der Lernziele. Das ist so ein bisschen die didaktische Komponente. Die andere reflexive Komponente würde bedeuten, dass ich als Lehrkraft gemeinsam mit Schüler und Schülerinnen auch Ereignisse bespreche und kritisch reflektiere und sie dafür sensibilisiere.
Und inwiefern passt das dann zusammen? Also dieser Ansatz der Individualisierung, inwiefern passt das dann zusammen mit dem Leistungsprinzip, das wir ja auch haben in Schule?
Ja, also vielleicht zum einen. Also ich finde, ein ausschließlich auf Leistung ausgerichteter Unterricht passt nicht so ganz zur Diversität, aber ein ausschließlich auf Leistung ausgerichteter Unterricht. Zum anderen passt so ein Unterricht auch nicht zum Sport, weil der Sport vielfältige Möglichkeiten neben der Leistung hat. Wir haben also die Möglichkeiten, gemeinsam Sport zu treiben, Herausforderungen zu thematisieren, den Körper zu thematisieren, Gesundheitsaspekte, auch Sport und Bewegung in der Natur. Also was ich damit sagen will, der Sport hat ganz schön viel zu bieten und nicht nur die Leistungsperspektive im Sinn. Aber die Leistungsperspektive hat auch was zu bieten und deswegen ist sie natürlich auch im diversitätssensiblen Unterricht eine ganz, ganz wichtige Perspektive. Es geht darum, zu vermitteln, wie kann ich motorische Kompetenzen entwickeln, wie kann ich Leistungen zeigen, wie kann ich vielleicht Erfolge haben, aber auch mit Misserfolgen umgehen. All das sind ja wichtige Zielsetzungen. Ich verstehe auch immer gar nicht, warum das so gegeneinander gespielt wird, weil letztendlich passen ein Sportunterricht, der auf Leistung orientiert ist, und diversitätssensibler Unterricht durchaus zusammen. Aber es geht immer um die Art und Weise der Vermittlung. Also auch ein auf Leistung ausgerichteter Sportunterricht muss natürlich entsprechend unterschiedliche Bedürfnisse berücksichtigen und sicherstellen, dass jedes Kind eben in Abhängigkeit von den Voraussetzungen auch Kompetenzen erwerben kann, auch Erfolgserlebnisse zeigen kann. Und das schafft ein solcher Unterricht, in dem es auch eben ja differenziert, individualisiert oder mit entsprechenden Konzepten ausgerichtet ist. Also das heißt, es passt in meinen Augen zusammen, aber es kommt auf die Gestaltung an.
Und was brauchen Lehrkräfte, um dem gerecht zu werden? Also welche Kompetenzen müssen Lehrkräfte mitbringen?
Ja, also wenn ich jetzt sage, es braucht ganz viele Differenzierungsmaßnahmen, Individualisierungsmaßnahmen, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass es so ein großes oder dass Lehrkräfte ein großes Methodenrepertoire haben, also methodische Kompetenzen brauchen sie auf alle Fälle. Wenn es darum geht, diese Methoden auch in Abhängigkeit von den situativen Bedingungen und von den Voraussetzungen der Schüler und Schülerinnen im Unterrichtsgeschehen auch variabel einsetzen zu können, brauchen Lehrkräfte diagnostische Kompetenzen. Das heißt, sie müssen beobachten und deuten können, wann sie welche Methoden einsetzen können, also so ein bisschen flexibel agieren oder wir würden sagen adaptiven Unterricht gestalten. Und vielleicht noch als Drittes, es braucht schon auch so reflexive Kompetenzen, weil es eben kein Pauschalrezept gibt, sondern es geht immer darum, auch kritisch Unterricht zu betrachten, inwieweit hat etwas gepasst, inwieweit hat etwas nicht gepasst und die Bereitschaft zu haben, das auch weiterzuentwickeln.
Ein anderer Schwerpunkt Ihrer Forschung zielt auf den Bereich des Klassenmanagements. Gerade im Sportunterricht stelle ich mir das sehr herausfordernd vor. Man soll ja zum Beispiel immer alle Schülerinnen und Schüler im Blick haben, aber in Sporthallen, auf Sportplätzen, in Schwimmbädern ist das ja ziemlich schwierig, besonders dann, wenn man auch noch, wie Sie gesagt haben, differenziert unterrichten will. Wie funktioniert das?
Also erstmal würde ich Ihnen zustimmen, das Klassenmanagement im Sportunterricht stellt in meinen Augen im Vergleich zu anderen Fächern durchaus auch Herausforderungen dar. Und wenn Sie Sportlehrkräfte befragen, würden die das bestimmt auch bestätigen und auch bestätigen, dass das große Relevanz hat. Und letztendlich ist es eigentlich verwunderlich, dass wir uns lange Zeit damit gar nicht so stark auseinandergesetzt haben, sondern das Klassenmanagement erst so in letzter Zeit auch zum Thema in der Wissenschaft geworden ist und jetzt auch eine wichtige Basisqualifikation für guten Unterricht darstellt. Und es gibt eben Bereiche, die sind sehr ähnlich zum Fachunterricht, wie dass ich alle im Blick habe, dass ich einen roten Faden herstelle. Aber es gibt auch Besonderheiten, zum Beispiel Materialnutzung und Sicherheit, die eben ganz wichtig sind. Und wenn Sie jetzt sagen, wie geht das mit differenzierten Unterricht oder maximal differenzierten Unterricht überein, dann muss man vielleicht vorab nochmal darauf hinweisen, dass Klassenmanagement nicht nur facettenreich ist, sondern auch unterschiedlich ist, je nachdem, welches Konzept so eine Lehrkraft auch umsetzt. Also das heißt, ein Klassenmanagement in einem lehrerzentrierten Unterricht erfordert was anderes als in einem schülerorientierten Unterricht, in einem Unterricht, wo ich Differenzierungsmaßnahmen habe. Aber auch in einem solchen Unterricht muss ich eben schauen, wie ich im Vorfeld zum Beispiel Stationen, das ist ja so typischerweise etwas, was man im differenzierten Unterricht auch macht, wie ich die inhaltlich ausgestalte, wie ich die vielleicht auch differenziert gestalte, wie ich die Übergänge realisiere. Das heißt, das ist so etwas, was wir als Prozessmanagement bezeichnen würden, das würde ich im Vorfeld mir stark überlegen. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt des Klassenmanagement, den man eben lernen kann. Und vielleicht noch eine Ergänzung. In einem Unterricht, der eher schülerinnenorientiert ausgerichtet ist, habe ich als Lehrkraft auch viel eher die Möglichkeit, mich zurückzunehmen, in so eine Beobachterinnenrolle zu gehen, einen Standort zu suchen, wo ich alle im Blick habe. Und manche Aspekte des Klassenmanagements fallen mir da auch leichter, nämlich dieses Monitoring, um zu gucken, wo sind Schwierigkeiten, wo kann ich hingehen. Von daher passt das in meinen Augen gut überein, will auch gelernt sein, ist etwas anders, aber ebenso umsetzbar.
Ja, Sie hatten den roten Faden angesprochen und da hätte ich auch noch eine Frage, weil das ist ja, wenn man gleichzeitig maximal differenziert und einen roten Faden trotzdem hat, der erkennbar sein soll, stelle ich mir das schwierig vor. Geht das zusammen aus Ihrer Sicht?
Ja, also in meinen Augen gibt es da keinen Widerspruch. Also der rote Faden ist ja etwas, was ich über Klarheit der Aufgaben vermitteln kann. Ich kann auch einen roten Faden vermitteln, der auf unterschiedlichen Wegen dann zum Ziel führt. Also zu sagen, es gibt Stationen, die sind unterschiedlich ausgerichtet. Das ist unsere Zielsetzung und jeder geht seine eigenen Wege, ist ein roter Faden, der für jeden Schüler und jede Schülerin erkennbar ist. und auch erkennbar sein sollte. Also das heißt, so ein differenzierter oder geöffneter Unterricht heißt ja nicht, alles geht, sondern ich habe eine Zielsetzung. Es muss klar und transparent sein. Es muss auch klar und transparent sein, ja, welche Stationen warum gewählt werden. Da gibt es Möglichkeiten, so über Pläne und die Stationen inhaltlich auszugestalten. Aber in meinen Augen kann ich da sehr gut auch den roten Faden transportieren.
Wie sollte denn eine Sportlehrkraft auf Unterrichtsstörungen reagieren? Haben Sie da konkrete Tipps, die Sie geben könnten?
Das wäre schön, stimmt's?
Ja, das wünschen sich doch alle Sportlehrkräfte.
Wenn wir sagen, okay, das ist ein Tipp, so geht's, und dann ist die Unterrichtsstörung vorbei. Nein, also Unterrichtsstörungen sind ja extrem vielfältig und jede Situation ist einmalig. Und Sie sehen schon, es geht darum, Unterrichtssituationen zu lesen, zu deuten und dann eben individuell darauf zu reagieren. Und das ist natürlich jetzt sehr unbefriedigend, weil man sehr gerne wissen möchte, wie geht's denn eigentlich, und Studierende auch gerne wissen wollen, wie mache ich es denn eigentlich richtig und gib mir den einen Tipp. Und so, wenn man was ganz Allgemeines sagen will, dann würde ich sagen, klar, für so einen reibungslosen Ablauf ist vielleicht auch sinnvoll, im Vorfeld zu schauen, wie kann ich da präventiv schon antizipieren, wo es möglicherweise Probleme geben könnte. Ich kann mich in die Nähe von Personen stellen. Ich kann, Gruppeneinteilung ist ein ganz zentraler Punkt, den man sich im Vorfeld vielleicht überlegen sollte. Aufmerksam sein, sensibel wahrnehmen, zu schauen, wo könnten Störungen entstehen, ist natürlich auch etwas, was ich im Blick haben muss. Das heißt, Sie merken schon, auch hier geht es um Situationen wahrnehmen und deuten, um dann eben unterschiedlich reagieren zu können. Ich würde gerne noch eine Anmerkung zu den Störungen machen. Wir sehen da, oder wir nehmen diese Störung immer als etwas ganz Negatives wahr. Und wenn ich an meine Schulzeit als Lehrkraft auch zurückdenke, war es natürlich sehr, sehr schön, wenn ein Unterricht reibungslos abgelaufen ist und wir möglichst wenig Störungen haben. Ich würde aber gerne auch hervorheben, dass Störungen auch vielleicht was Positives haben und dass wir nicht alle Störungen im Vorfeld im Keim ersticken sollten, also sondern dass wir auch sehen, dass eine Störung eben auch Hinweise gibt darauf, dass etwas vielleicht nicht so gut läuft und was auch besprochen werden muss, und dass es auch eine Chance hat, sich mit Dingen auseinanderzusetzen und diese weiterzuentwickeln. Das als eine Randbemerkung, auch mal positiv auf Störungen zu gucken.
Das ist ein interessanter Aspekt. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass im Sportunterricht gerade die Verletzungsgefahr hoch ist, wenn sich zum Beispiel Schülerinnen oder Schüler nicht an Regeln halten. Und deshalb hätte ich noch so die Frage, wie wichtig ist denn trotz allem Disziplin im Sportunterricht?
Ja, also das, was Sie jetzt sagen, ist natürlich ganz klar. Also wenn ich merke, dass es Verletzungsgefahr gibt, auch wenn Kinder sich angreifen, und ich war in Schulen, da haben die sich geschlagen. Also das sind Sachen, da greife ich natürlich sofort ein. Das ist logisch. Und gewisses Maß an Regeln, Befolgung von Regeln ist sehr, sehr hilfreich und auch sehr zielführend. Und deswegen wird da auch empfohlen, und das halte ich für sinnvoll, schon am Anfang von so einem Schuljahr gemeinsame Regeln aufzustellen. Es ist sogar noch viel zielführender, wenn Schulen sich gemeinsam auf den Weg begeben, wie sie agieren. Das heißt, was Sie jetzt sagen, sind ja ganz, da würde ich sagen, ganz klar, da müssen Dinge befolgt werden. Ich hatte eine Oberstufe, die haben Sperrwurf gemacht, muss ich ganz klare Regeln vorgeben, um sicherzustellen, dass sich keiner verletzt. Und wenn ich eine Klasse habe, wo das nicht geht, kann ich sowas nicht durchführen. Also von daher würde ich Sie sehr bestärken, da sind Regeln sehr wichtig und müssen auch befolgt werden.
Sie sprechen außerdem von einem beziehungsorientierten Klassenmanagement zwischen Nähe und Distanz. Das fand ich ganz interessant. Wie nah oder wie distanziert sollte denn so eine Lehrerin-Schülerin-Beziehung sein?
Ja, auch eine schwierige Frage. Und das ist ehrlich gesagt auch nicht mein originärer Forschungsbereich. Da beziehe ich mich auf weitere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Aber nichtsdestotrotz ist das ein meines Erachtens ganz, ganz wichtiger Aspekt. Manche ordnen das als Klassenmanagement ein, also beziehungsorientiertes Klassenmanagement. Manche sehen das als einen ganz wesentlichen Punkt, der eigentlich als eigentliche Qualitätsdimension so komplex und facettenreich ist, dass es ein eigener Bereich ist, der betrachtet werden soll. Es geht so ein bisschen um auch emotionale Unterstützung hier und letztendlich immer die Frage des zu viels oder zu wenigs. Und wenn Sie mal so ein bisschen in die Medien gucken, was auch gerade jetzt im Verein und im Turnen auch diskutiert wird mit Machtmissbrauch, finde ich, ist es durchaus eben auch ein wichtiger Bereich, den man sich angucken muss. Zeigt aber auch, wie schwierig es ist, da einfache Antworten zu finden. Und die Wissenschaftlerin, die sich mit dem Bereich der emotionalen Unterstützung auch auseinandersetzen oder wird auch im Bereich der sozialen Eingebundenheit thematisiert, die beziehen sich auf sehr, sehr unterschiedliche auch Theorien und Modelle und es wird sehr unterschiedlich untersucht. Aber ich finde so einen Ansatz ganz hilfreich, auch vielleicht für die Praxis. Da wird davon gesprochen, dass es darum geht, eine vertrauensvolle Atmosphäre herzustellen, in der sowohl soziale Eingebundenheit, aber auch Autonomie sichergestellt wird. Und das finde ich für die Praxis ganz hilfreich zu sehen. Ich muss oder ich sollte auch wertschätzend und respektvoll miteinander umgehen, Sozialeingebundenheit initiieren, aber immer auch darauf achten, dass Selbstständigkeit und Autonomie den Raum hat. Und möglicherweise ist das eine gute Möglichkeit, hier eine Balance herzustellen, die eben diese Nähe und Distanz etwas näher charakterisieren kann. Aber ist ein schwieriger Punkt. Und wenn ich so auf meinen Forschungsbereich gucke, würde ich sagen, ein wichtiger Punkt, der beschäftigt sich ja mit Professionalisierung von Lehrkräften, eben zu vermitteln, Unterricht zu lesen, auch mal aus der Perspektive der Schüler und Schülerinnen, also fremde Perspektiven in die Deutung mit einzubeziehen und dann auch in den Diskurs zu gehen, wie unterschiedlich sind denn Perspektiven und die Wahrnehmung von Situationen. Und man ist schon sehr überrascht, wie unterschiedlich sowas auch gelesen wird. Selbst wenn Lehrkräfte auf Unterricht gucken, deuten sie Unterricht sehr unterschiedlich. Und manchmal ist es sehr bereichernd, diese fremden Perspektiven eben mit zu berücksichtigen.
Ich weiß, dass das ganz schwierig ist, Tipps zu geben. Ich versuche es trotzdem nochmal. Es gibt ja auch Schülerinnen und Schüler, die nur sehr ungern Sport treiben, vielleicht auch, weil sie sich körperlich einfach nicht wohl fühlen. Wie kann man die mitnehmen? Haben Sie da vielleicht doch nochmal einen Hinweis?
Also erstmal würde ich ja sagen, unter so einem diversitätssensiblen Unterricht ist schon mein Anliegen, alle Schüler und Schülerinnen mitzunehmen. Und das heißt, die, die motiviert sind, die, die nicht motiviert sind, die unterschiedliche Bedürfnisse, Voraussetzungen haben. Also das ist schon die grundsätzliche Idee. Auch hier finde ich eine Theorie sehr hilfreich, die Selbstbestimmungstheorie von Letitia Ryan, die häufiger jetzt auch herangezogen wird, weil sie einen schönen Praxisbezug hat. Also es geht darum, Unterricht so zu gestalten, dass er Kompetenzerleben ermöglicht, Autonomieerleben ermöglicht und soziale Eingebundenheit. Das heißt, wenn ich versuche als Lehrkraft zu schauen, Aufgaben so zu stellen, dass alle Schülerinnen Kompetenzen zeigen können. Da sind wir wieder bei der Differenzierung, dass sie aber auch selbstständig, aktiv vielleicht Unterricht mitgestalten können, also Autonomieerfahrung und auch Aufgaben stellen, die vielleicht erfordern, gemeinsam mit unterschiedlichen Voraussetzungen Aufgaben zu bewältigen. Das würde so ein bisschen in Richtung soziale Eingebundenheit gehen. Ist das eine erste Möglichkeit, vielleicht Motivation zu fördern und somit vielleicht auch Schüler und Schülerinnen, die man sonst nicht so für Sport begeistern kann, zu gewinnen.
Wir kommen jetzt zu einer Kategorie, die wir immer haben in unserem Podcast. Das ist der Dreisatz. Und da rechnen wir jetzt nicht zusammen, keine Sorge, sondern es geht darum, dass wir Ihnen einen Satzanfang vorlesen und Sie bitten, diesen zu vervollständigen. Sind Sie bereit?
Ja.
Super. Die Trillerpfeife ist für den Sportunterricht ein Instrument,
das manchmal genutzt werden kann.
Dass Sportunterricht zu den Lieblingsfächern vieler Schülerinnen und Schüler gehört,
bietet eine große Chance für Lehrkräfte und für Unterricht.
Der Einfluss von KI auf den Sportunterricht?
Den Einfluss sehe ich noch nicht als sehr groß, aber wir wissen noch nicht, was noch kommt.
Wir haben gerade schon kurz über das Thema KI gesprochen und daher möchten wir zum Schluss den Blick gern nach vorn richten. Wenn KI noch nicht so einen großen Einfluss hat, welche Bedeutung haben denn technische Tools für den Sportunterricht schon heute und wie könnte sich das aus Ihrer Sicht weiterentwickeln?
Ja, da habe ich ja gezögert bei der Vervollständigung des Satzes, weil Technologien oder Digitalisierung und KI natürlich jetzt gerade aktuell alles verändert und Gesellschaft verändert, Schule verändert. Und ich schon überlege, wie sieht es denn mit dem Sportunterricht aus? Und wir haben Technologien und Digitalisierung, die auch schon ja im Sportunterricht genutzt werden. Bei KI sehe ich noch nicht so die Bezüge im Sportunterricht. Für Sportlehrkräfte schon in der Planung. Aber wir wissen nicht, was kommt. Also es ist, glaube ich, und das zeichnet diese Frage ja auch aus, diese Entwicklungen sind so rasant, können wir schon absehen, was passiert. Und letztendlich ist es, glaube ich, immer in Entwicklung so, es gibt Chancen und Risiken. Und wenn ich gucke, was im Unterricht passiert mit digitalen Tools, da sind die Sportlehrkräfte viel ausgewiesener als ich. Die kennen sich aus und nutzen da schon ganz, ganz viel. Aber zum Beispiel sowas wie Coaches Eye, wo sich Schüler und Schülerinnen aufnehmen können, wo sie ihre Bewegung analysieren. Das ist ja etwas, wenn Schulen die Ressourcen dazu haben, sowas anzuschaffen. Das stützt mich als Lehrkraft, fördert vielleicht auch die Individualisierung und ist deswegen eine große Chance. Wenn ich KI nutze für die Planung von Sportunterricht, ist das ja auch eine Riesenchance, die nicht nur effizient ist, sondern auch Qualität steigern kann. Es wird jetzt so auch diskutiert, diese Virtual Reality, diese VR-Brillen. Da wird hier auch in Köln geforscht, inwieweit die wirklich so einen Mehrwert bringen und flächendeckend dann im Sportunterricht umgesetzt werden können, bin ich noch so ein bisschen kritisch, aber man weiß nie, was kommt noch alles. Also von daher sehe ich schon Entwicklung, würde aber sagen, wir müssen nicht auf alles aufspringen, sollten kritisch hinterfragen, was ist so der Mehrwert, wo sind vielleicht auch Chancen und Risiken, die wir vielleicht im Vorfeld auch schon uns angucken sollten.
Glauben Sie denn, dass sich die Rollenanforderungen an Sportlehrkräfte dadurch auch wandeln könnten?
Ja, wenn ich so sage, dass die Entwicklungen ja noch nicht absehbar sind, ne, dass wir noch nicht wissen, wohin geht's denn eigentlich, dann würde ich schon denken, das ist besonders und das zeigt sich vielleicht auch in anderen Aufgaben oder Rollen, sagen Sie, für Lehrkräfte. Und ich glaube, so die eine ist, dass Lehrkräfte vielleicht noch ein bisschen stärker mit dieser Unsicherheit, dass sie noch nicht wissen, wie sich das so entwickelt, umgehen müssen und flexibel eben auf solche Entwicklungen reagieren müssen. So, das ist so das eine. Und das zweite, was ich, glaube ich, hervorheben würde, ist, dass Lehrkräfte eben diese Entwicklung reflexiv einordnen müssen. Also, dass man reflexiv dazu Bezug nimmt, nicht alles unhinterfragt mitnimmt, aber durchaus auch bereit ist, hier aktiv an der Weiterentwicklung mitzuwirken. Also, das sind vielleicht gar nicht neue Aspekte, vielleicht war es schon immer wichtig, aber das würde ich so im Zuge dieser Entwicklung hin zu neuen Technologien im Sportunterricht, ja oder nein? Und wie soll das ausgestaltet werden? Und wie wollen wir das eigentlich realisieren, hervorheben würde?
Um den Sportunterricht auch in Zukunft gut gestalten zu können, habe ich noch eine Frage. Was ist für Sie denn in drei Schlagworten vielleicht guter Sportunterricht?
Also was ich hervorheben würde, ist, dass ein Sportunterricht dann gut ist, wenn alle Schüler und Schülerinnen etwas lernen, was sie noch nicht kennen oder können. Also das Lernargument, dass sich alle Schülerinnen trauen, sich aktiv einzubringen und das auch tun. Das verweist vielleicht auch so ein bisschen auf die Atmosphäre. Und als letztes würde ich vielleicht hervorheben, dass alle Schülerinnen auch in Bewegung sind und auch in Bewegung sein wollen. Und das verweist so ein bisschen auf so unterschiedliche Zugänge zu schaffen, da Bewegung auch positiv erfahrbar machen zu lassen.
Wir haben heute viel über diversitätssensiblen Sportunterricht gelernt und auch, dass Sportunterricht nicht nur etwas für sportliche Schülerinnen und Schüler ist und auch welche Rolle Klassenmanagement dabei spielt. Und für dieses interessante und sehr aufschlussreiche Gespräch möchten wir uns ganz herzlich bedanken. Vielen Dank, Frau Reuker.
Ja, sehr gerne.
Vielen Dank auch von mir für die praktischen Impulse, die wir trotzdem bekommen haben. Bewegung ist wichtig für Schülerinnen und Schüler, das haben wir gehört, aber auch die Sportdidaktik muss und sollte in Bewegung bleiben, gerade wegen der immer neueren Anforderungen, sei es durch KI oder durch die sonstige technische und digitale Entwicklung. Weiterführende Hinweise ausgehend von unserem Gespräch finden Sie in den Shownotes. Wir freuen uns über Anregungen und Kritik. Mailen Sie bitte an transfer@qua-lis.nrw.de.
Hören Sie auch gerne in unser anderes Podcast-Format rein. Studiencheck, Schulforschung auf den Punkt. Dort stellen wir aktuelle empirische Studien vor und diskutieren sie mit den Forschenden selbst. Es verabschieden sich Johanna Gesang
und Oliver Geister.
Auf Wiederhören!